Moin und herzlich willkommen zu unserem CO2-Neutral-Podcast, dem Interview-Podcast von FED Consulting. Wir begleiten Unternehmen auf ihrer Reise der digitalen und nachhaltigen Transformation und treffen dazu immer wieder interessante Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, die euch inspirieren und zum Nachmachen animieren wollen und auch sollen aus unserer Perspektive. Denn wir glauben fest daran, dass eine nachhaltige Transformation nur gemeinsam gelingen kann. Daher freuen wir uns hier auf den regelmäßigen Austausch mit Expertinnen zu dem Thema. Wir, das sind normalerweise Maike und ich. Maike hat leider heute keine Stimme, sodass es jetzt mal eine Sonderfolge gibt, also mit mir alleine. Insofern werde ich dich jetzt auch mal direkt vorstellen, liebe Frauke. Wir haben nämlich dich zu Gast heute. Du warst schon mal 2021 bei uns und hast uns die Perspektive Biodiversität hier aufgemacht und uns da richtig in den Bann gezogen. Inzwischen gibt es schon eine gewisse Aufmerksamkeit auf dem Thema Biodiversität in der Nachhaltigkeitswelt. Nicht zuletzt eben auch durch dein großes Engagement und deine tollen Bücher. Und trotzdem passiert immer noch viel zu wenig. Da freuen wir uns, mit dir nochmal dieses Thema so ein bisschen zu raisen, nochmal mit dir ins Gespräch zu kommen. Und du hast dich ja in der letzten Zeit gerade auch nochmal viel mit dem Thema oder intensiv mit der Frage, kann KI die Natur retten, halt beschäftigt. Dazu halt dann irgendwie jetzt noch ein Buch geschrieben. Und das Thema Biodiversität und auch KI sind natürlich auch Themen, die uns halt irgendwie beschäftigen. Gleichzeitig gibt es halt irgendwie noch ein Announcement, auf das ich mich auch noch freue. Da kommen wir sicherlich hinterher auch nochmal drauf zu sprechen. Liebe Frauke, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn?
Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung und die freundlichen einleitenden Worte. Mir geht's gut. Also wie du ja schon angeteasert hast, mache ich lauter interessante Sachen und werde dafür auch irgendwie belohnt. Zum Beispiel mit einem gerade fertig oder gerade publizierten Buch, vor 2 Wochen rausgekommen. Und einer anderen Sache, die wir jetzt noch mal ein bisschen kryptisch hinterm Berg halten, aber dann ja auch noch mal allen zu Gehör bringen werden.
Ja, das freut mich total. Weil das ja schon ein paar Jahre her ist, ja fast 4 Jahre, ja, oder 4 Jahre genau, ja, nochmal die Frage, die wir ja eigentlich jedem Gast am Anfang stellen, wie bist du denn eigentlich zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen? Und mich würde natürlich auch nochmal besonders dabei interessieren, warum dich auch dieses Thema Biodiversität so gecatcht hat.
Ja, eigentlich müsste man mit einer Gegenfrage antworten, nämlich, wie kann es sein, dass es Menschen gibt, die nicht für Biodiversität und Nachhaltigkeit brennen? Denn eigentlich geht es da ja darum, wie wir unsere Lebensgrundlage hier erhalten und wie wir möglichst wunderbar leben können. Ein schönes Leben hat ja eigentlich nicht so viel damit zu tun, dass man anderen das Leben zur Hölle macht und zu viele Ressourcen verbraucht, jede Menge Sachen kaputt macht. Ein schönes Leben sollte ja auch damit zu tun haben, dass es irgendwie für alle reicht. Und das ist so ein bisschen mein Antrieb bei dem Thema Nachhaltigkeit und Biodiversität. Also für Biodiversität habe ich mich schon immer interessiert. Ich als Kind sehr viel draußen gewesen, mich immer schon für Tiere interessiert und da eine totale Faszination gehabt. Als ich in der 5. Klasse war, hat meine Oma mir Geld geschenkt. Da sollte ich mir ein Buch kaufen. Und dann habe ich mir natürlich ein Buch gekauft von Konrad Lorenz über Verhaltensbiologie. Und da war mein weiterer Lebensweg ja auch schon so ein bisschen vorgegeben. Ich wollte Verhaltensforscherin werden und das bin ich dann tatsächlich auch geworden. Ich habe ja über Antilopen promoviert in der Elfenbeinküste und musste dann aber eben das Land da verlassen, als der Bürgerkrieg ausbrach. Und diesen Bürgerkrieg kann man zum Beispiel zurückführen auf die dramatische Übernutzung von natürlichen Ressourcen, die dann eben zu Nahrungsproblemen bei der Nahrungsmittelverfügbarkeit führt und die vor allen Dingen zu Spannungen zwischen Menschen führt, die dann in diesem Fall eben tatsächlich sogar in einem Bürgerkrieg gemündet hat. Und das hat mich alles natürlich sehr, sehr stark geprägt und mich dazu dann verleitet, meine volle Stelle an der Uni ja zu reduzieren. Ich bin ja eigentlich oder bin auch immer noch Dozentin für internationalen Naturschutz an der Universität Würzburg und vertrete da in der Lehre auch das Thema unternehmerische Verantwortung für Biodiversität, in Wertsetzung von Biodiversität und habe aber eben 2003 schon Deutschlands erste Unternehmensberatung, Advisory-Gruppe zum Thema, speziell zum Thema Biodiversität gegründet. Und so konnte ich aus dem, was mich schon eben in der 5. Klasse interessiert hat, dann ein Business aufbauen, von dem ich heute eben leben kann.
Ah, das ist ja auf alle Fälle super. Ja, und jetzt hast du ja nochmal, und das finde ich natürlich gerade wieder besonders spannend, weil ich mich ja auch sehr intensiv mit KI beschäftige, logischerweise, ja, als IT-Beratung, aber auch wir natürlich auch immer mehr das in der Nachhaltigkeitsberatung sehen. Also nicht nur das, was wir beraten, hat immer mehr mit KI zu tun, sondern auch das, wie wir beraten, ändert sich natürlich auch ganz massiv gerade. Und insofern interessiert es mich wirklich ein bisschen was zu erfahren über das Thema KI und Nachhaltigkeit. Ne? Also wir sehen ja, hören ja ganz häufig, dass KI natürlich auch eine große Bedrohung ist und ganz viel eben Ressourcen benötigt und da halt eben auch ganz viel Energie im Wesentlichen, aber auch Rohstoffe reingehen. Und dass es halt eben damit natürlich auch negative Auswirkungen auf Klimaschutz und dementsprechend auch die Biodiversität hat. Wie ist denn deine Sicht auf den Einsatz von KI?
In unserem Buch Kann KI die Natur retten? Geht es ja explizit um diese Frage des Zusammenhangs eigentlich von KI-Anwendungen zum Schutz von Biodiversität, zum Monitoring, zur Analyse. Aber natürlich verschweigen wir auch nicht diese Herausforderung oder die Bedrohung, die sich daraus ergeben. Und du hast es, und die Bedrohung, ich glaube, das haben die meisten Leute schon mal gehört. KI hat einen sehr, sehr großen Energiebedarf, dadurch einen sehr großen Wasserbedarf, einen großen Ressourcenbedarf, also wenn wir mineralische Rohstoffe angucken, seltene Erden etc. Und das alles hat natürlich einen negativen Effekt auf die Natur, einen so großen negativen Effekt, muss man mal sagen, dass das am Ende wahrscheinlich die Nutzung von KI so oder so begrenzen wird. Also wenn ich mir angucke, was Unternehmen prognostizieren oder auch Wirtschaftsverbände prognostizieren, wo die Nutzung von KI irgendwann mal hingehen wird, dann kann ich schon sagen, nee, das wird nicht funktionieren, weil wir eben auf einem endlichen Planeten leben und es nicht genug Ressourcen gibt, nicht genug Wasser gibt, um das so umzusetzen, wie sich das alle vorstellen. Aber in unserem Buch wollten wir eben nicht so ein Doomsday-Szenario wieder aufbauen, sondern wir wollten eigentlich mal zeigen, also oder so eine Faszination dafür erwecken, wie man KI einsetzen kann. Das ist ja nicht nur für Natur und Naturschutz interessant, sondern daraus ergeben sich ja zum Beispiel jede Menge neue Geschäftsfelder und damit auch Einkommensmöglichkeiten für Unternehmen. Und wie sehe ich das? Also grundsätzlich kann man sagen, ein bisschen sind wir in der Situation, das habe ich neulich mal in einem Interview gesagt, dass wir eigentlich KI so nutzen, als würden wir mit der Concorde zum Brötchen holen fliegen. Also es gibt Nutzungen von KI, wo das super, super viel Sinn macht, wo wir wirklich am Ende eigentlich Ressourcen und Zeit etc. einsparen. Was aber nicht sein kann, ist, dass jeder sich mal von ChatGPT erklären lässt, wie man Spaghetti kocht. Also da kann man auch mal 2 Minuten drüber nachdenken oder halt mal jemand fragen, der schon mal Spaghetti gekocht hat. Und ich glaube, im Alltag sehen wir natürlich, dass Menschen, dass denen das gar nicht bewusst ist, wie gigantisch, was eine gigantische Maschinerie hinter so einer einfachen Frage zum Beispiel ist, die man da ins Laufen bringt. Und deswegen glaube ich, ist es eigentlich wie mit jeder neuen Technologie, wir müssen lernen, damit umzugehen. Und wenn wir das lernen oder vielleicht auch entsprechende Regeln aufsetzen, dann kann uns KI natürlich in jedem Bereich unseres Lebens auch bei dem Schutz unserer Lebensgrundlage sehr, 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 sehr große Hilfe leisten.
Das ist ja total interessant, jetzt einfach mal das Doomsday-Thema halt mal tatsächlich beiseite zu packen, sondern halt einfach mal ein bisschen dahin zu gucken, okay, wo sind denn eigentlich auch die Chancen? Ja? Also wie kann uns denn die KI helfen, halt tatsächlich Natur und Biodiversität zu schützen? Welchen Einfluss wird das auf die Wirtschaft haben? Magst du uns da mal einen Einblick geben?
Also vielleicht erstmal sowas ganz Banales. Menschen, also die KI ist ja eine Sache nicht, sie ist ja nicht intelligent, sondern sie macht Sachen, die bei einem Menschen Intelligenz erfordern würden. Das Gute bei der KI ist, oder was auch immer, das Schwierige bei natürlicher Intelligenz ist ja, dass man sich schnell langweilt. Wenn man was Monotones machen soll, dann fängt man an, sich zu langweilen, dann konzentriert man sich nicht mehr richtig, dann macht man Fehler. Irgendwann wird man müde, muss man sich mal aufs Sofa legen. Das alles passiert der KI ja nicht. Das heißt, für schon einfach mal zum Beispiel, um die Informationen zu sammeln dessen, was wir über die Natur schon wissen und das mal strukturiert irgendwo abzulegen, das kann KI schon mal ziemlich gut machen. Aber was ich eigentlich interessant finde, ist, also ich mach mal, erzähl mal ein Beispiel, was ich sehr, sehr cool finde. Der größte Fisch der Erde ist der Walhai. Und dieser Walhai, der ist so Mitte des 19. oder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entdeckt worden. Und bis 1986 hatten wir genau 320 Nachweise von diesem riesigen Tier. Jetzt ist es heute so, dass es da jede Menge Hobbytaucher gibt, die fotografieren. Also diese Walhaie, die sind total harmlos und total friedlich. Und man kann, wenn man taucht, eben mal einen fotografieren. Oder manche Leute machen ein Selfie mit sich und dem Walhai. Der Walhai hat so eine dunkle Haut mit so hellen Punkten und Strichen. Und man hat eine KI trainiert, die eigentlich dazu gedacht war, Sternenhimmel zu analysieren. Aber eigentlich hat der Walhai eben eine Haut wie ein Sternenzelt. Und was die KI jetzt macht, ist, sie durchsucht Social Media Accounts nach Fotos von diesen Walhaien. Das heißt, die Hobbytaucher, die schicken nicht ihre Fotos an irgendein ozeanografisches Institut und sagen, ach, gucken Sie mal, ich habe einen Walhai gesehen, sondern die KI durchsucht. Und die Leute sagen ja oft, ach, guck mal, ich letzte Woche da und da habe ich getaucht, guck mal, was ich fotografiert habe. Was die KI jetzt macht, ist, sie guckt sich diese Fotos an und sie kann die Tiere dann individuell unterscheiden. Wenn das ein Tier ist, was schon bekannt war, dann gibt sie dem Datenblatt eben eine weitere Information dazu. Und wenn es ein Tier war, was noch nicht bekannt war, dann setzt sie ein neues Datenblatt auf. Dadurch haben wir jetzt über 3000 Walhaie individuell identifiziert. Was die KI als nächstes macht oder was man ihr als nächste Aufgabe gegeben hat, war, diese Informationen zu verschränken mit Informationen zu Ozean, also was ist die Meeresströmung, was ist die Beute, also die fressen Plankton, was ist die Planktonverfügbarkeit, was ist die Wassertemperatur etc. Und aus diesen ganzen Zahlen aus diesen ganzen Daten kann die KI Wahrscheinlichkeiten errechnen, wo sich diese individuellen Walhaie demnächst aufhalten werden. Und da kommen wir jetzt interessanterweise in den Bereich Wirtschaft, denn ein großes Problem von Rädern ist, wenn die mit so einem Walhai kollidieren, dann ist das für den Walhai sehr blöd, der wird schwer verletzt oder stirbt. Das ist aber auch für den Räder blöd, weil der Fisch so groß ist, dass er sein Schiff beschädigen kann. Und wenn man vorhersagen kann, wo die Walhaie sich aufhalten, dank KI, dann können Räder eben ihre Schiffe kurz mal verlangsamen oder mal eine kleine Kurve fahren oder was auch immer. Und das verhindert eben diese Kollision, was super ist für den Schutz der Walhaie und was super ist für die Reedereien, weil die nämlich so Strafzahlungen durch verspätete Lieferungen zum Beispiel vermeiden können. Und deswegen sind es jetzt auch die Reedereien, die für diese KI-Anwendung bezahlen. Und zwar eben nicht, weil sie Walhaie schützen wollen, sondern weil sie ihre Schiffe schützen wollen. Das ist so eine der Anwendungen, die ich ziemlich interessant finde, weil daraus ja sich zum Beispiel ergibt, dass man jetzt nicht Spenden einsammeln muss, um den Walhai zu schützen, sondern man verkauft einfach ein Produkt. Und es gibt natürlich eine Firma, die diese Produkte oder diese Daten anbietet. Und das ist eins von ganz, ganz vielen Beispielen. Andere Sachen, die ich sehr interessant finde, ist, wir nutzen ja schon länger Satellitenbilder, um uns zum Beispiel Entwaldungsraten anzugucken. Aber diese Satellitenbilder, selbst wenn die relativ hochauflösend sind, können eigentlich nur auf das Kronendach schauen. Jetzt gibt es aber Tiere, die so empfindlich sind, was Eingriffe in ihren Lebensraum anbelangt, dass sie zum Beispiel Wälder, in denen auch nur einzelne Bäume rausgeschlagen wurden, vermeiden, weil das für sie kein natürlicher Wald mehr ist. Und wenn man solche Tiere, wenn man Sensoren an solchen Tieren festmacht, diese Sensoren, die wiegen inzwischen teilweise nur noch 0,2 Gramm, die kann man sogar an einer Heuschrecke oder an einem Schmetterling befestigen. Diese Sensoren sammeln Daten und wenn man eben viele verschiedene Tierarten auch mit diesen Sensoren ausgestattet hat, dann könnte zum Beispiel in Zukunft jemand, der in Wald investiert hat, sehr, sehr frühzeitig erfahren, wenn irgendeine Störung in seinem Wald aufgetreten ist und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Das würde also Investitionen in Waldökosysteme zum Beispiel viel, viel sicherer machen, weil man eben nicht erst merkt, dass irgendwas da schief geht, wenn der Wald abgeholzt ist, sondern wenn sozusagen der erste Baum gefallen ist oder die erste illegale kleine Minigoldmine da errichtet wurde, etc. Und das bringt uns eigentlich zu dem Thema, was wir alles von Tieren lernen können dank KI. Tiere wissen ja super, super viel über ihren Lebensraum, aber uns war das bisher nicht gegeben zu verstehen oder diese Sprache quasi zu übersetzen. Und inzwischen können wir das zumindest teilweise mit KI und es bedeutet, also jetzt zum Beispiel Klimawandel, im südlichen Polarmeer. 80% der Daten, die wir brauchen, um sowas überhaupt wissenschaftlich zu analysieren, haben wir inzwischen von Sensoren, die an Seeelefanten befestigt sind. Das ist nämlich viel besser, den Seeelefant zu fragen, wie der Zustand des Meeres ist, als irgendeine Messboje dahin zu bringen. Die Messboje ist teuer, irgendeiner muss sie dahin fahren, dann fällt irgendwie die Batterie aus oder was auch immer, irgendeiner muss die Daten wieder abholen und die Boje schwimmt ja immer nur auf dem Wasser, während der Seeelefant eben da schön durch die Gegend schwimmt und so zu einer sehr großen Datenflut führt, die eben dann auch wieder dank KI entsprechend ausgewertet werden kann. Und das sind nur so zwei, drei Beispiele, wie KI uns hilft, die Natur zu retten. Letzten Endes ja eigentlich, weil sie andere Interessen von Menschen irgendwie absichert und dadurch eben die Bereitschaft steigt, für solche Dinge Geld zu bezahlen zum Beispiel.
Ja, aber auch für die Wissenschaft, sind ja zwei Aspekte, also oder mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist sicherlich das ganze Thema auch in den klassischen Wirtschaftskreislauf in irgendeiner Form halt, dass sich das da auch selber einwebt, weil dadurch halt irgendwie kommerzielle Interessen oder weil da auch eben Menschen sind, die halt nicht nur aus wissenschaftlicher Motivation dort halt dem Thema nachgehen, sondern halt irgendwie da auch tatsächlich Geld mit verdienen können oder halt irgendwie auch Dinge besser machen oder Risiken minimieren können oder für Versicherungen und so weiter wird das ja auch ein Riesenthema sein.
Genau.
Es ist ja auch eben für dieses gesamte Thema, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wo ich immer einen Hänger habe, ist halt, wenn ich diese Aufforstungsthemen halt mir angucke, ja. Also wenn ich jetzt irgendwie denke, okay, worin investiere ich denn jetzt, wenn ich jetzt irgendwie tatsächlich kompensieren möchte, ja, dann ist das jetzt irgendwie auch ein guter Wald und so weiter und so fort. Und da kann man ja auch viel mehr Sicherheit geben vor diesem ganzen Vertrauensverlust, den wir dort halt natürlich auch die letzten Jahre halt dann eben entsprechend, also abgesehen davon, ob jetzt Waldinvestments halt irgendwie gute Sache sind oder was schützt man und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da lassen sich ja auch nochmal ganz andere Modelle und auch eine viel zielgerichtetere Logik halt irgendwie dahinterlegen, wenn man da halt irgendwie vernünftige Daten halt dann irgendwie hat, ne?
Ja, genau. Und vor allen Dingen, was ja ganz, ganz wichtig ist, wir müssen ja eigentlich verhindern, dass Schäden eintreten. Also es nützt uns ja wenig, wenn wir den illegalen Walfänger fangen, nachdem er den Wal getötet hat, oder den Nashornwilderer, nachdem er das Nashorn geschossen hat, oder den illegalen, Abholzer, wenn er den mehrere Hektar Wald vernichtet hat. Wir müssen ja eigentlich sozusagen vor die Welle kommen. Auch egal, ob es um Naturschutz geht oder Absicherung von Investitionen. Und da hilft uns KI eben sehr, weil wir in so großer zeitlicher und räumlicher Auflösung Daten bekommen, wie wir das vorher tatsächlich nicht hatten.
Und das ist ja eben der zweite Aspekt. Natürlich nochmal ganz anders verstehen können, auch Zusammenhänge verstehen können. Aus der wissenschaftlichen Perspektive muss das ja auch wirklich super sein. Da schlägt doch bestimmt auch dein Wissenschaftlerherz höher, oder?
Ja, unbedingt. Also wir haben ja auch noch einen Podcast tierisch, falls jemand da mal reinhören will. Und neulich ging es mal zum Beispiel um Füchse. Also es ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber man denkt jetzt ja, okay, so eine Tierart wie ein Fuchs, darüber weiß man doch längst alles. Und jetzt stellt sich raus, man weiß, jetzt hat man rausgefunden, viele Füchse haben so eine Art Sozialstruktur wie so ein Wolfsrudel. Also die leben zu mehreren zusammen und das gibt da super komplizierte Interaktionen zwischen den Tieren. Also selbst bei Arten, von denen wir meinen, naja, jeder von uns hat ja schon mal einen Fuchs gesehen und über einen Fuchs weiß man sicher alles. Selbst über diese Arten wissen wir ja viele Sachen nicht. Und eben was KI ja eigentlich kann, ist eben Muster erkennen und dann da irgendwelche Wahrscheinlichkeiten ausrechnen und so. Und ein Mensch würde gar nicht auf die Idee kommen, viele dieser Muster da irgendwie zusammenzubringen. Dabei übrigens auch noch eine vielleicht ganz lustige Geschichte. Das wird ja immer schwieriger herauszufinden, wie KI überhaupt vorgegangen ist, wenn sie da zu ihren Ergebnissen kommt. Also jeder erinnert sich ja noch an die Schule, wo man immer den Rechenweg hinschreiben musste und nicht einfach nur das Ergebnis, weil der Lehrer dann natürlich gedacht hat, ah ja, dann hat man offensichtlich abgeschrieben. Und wir sind ja häufig in so einer Situation, dass man eigentlich nur das Ergebnis bekommt, aber eigentlich nicht so genau weiß, wie ist jetzt meine KI da eigentlich vorgegangen. Und es gibt ein lustiges Beispiel, wo man das nachverfolgt hat und dann eigentlich ziemlich lachen musste. Und zwar hat man eine KI trainiert, wie man Wölfe und Hunde unterscheidet. Und die KI hat also mit ganz vielen Fotos und das hat auch ganz gut geklappt. Also in über 80 oder 90% hat die KI gesagt, ja, das ist ein Wolf und das hat gestimmt oder das ist ein Hund und das hat gestimmt. Dann hat man das analysiert und hat festgestellt, die KI hat sich überhaupt nicht das Tier angeguckt, sondern nur geguckt, ob auf dem Foto Schnee war oder nicht. Weil auf den allermeisten Fotos, die man zum Trainieren benutzt hatte, waren Wölfe immer im Schnee und Hunde eben nicht. Und die KI hat einfach nur gesagt, ah, da ist Schnee, dann ist ein Wolf. So kann er, also deswegen, daran sieht man, so schlau ist die KI dann gar nicht unbedingt, dann macht die auch mal Fehler.
Also total spannend. Ich werde da auf alle Fälle mal mir das Buch jetzt mal durchlesen. Also ich finde das wirklich, wirklich interessant und freue mich da schon richtig drauf. Du hast ja jetzt noch unterschiedliche weitere Hüte auf. Und zwar hast du ja gesagt, dass du auch, oder ist ja auch klar, und wir haben da ja auch schon Dinge zusammen gemacht, ich erinnere nur mal an unseren FC St. Pauli, dass du ja auch Unternehmen berätst im Bereich Biodiversität mit der Agentur. Und ich weiß noch, als wir das letzte Mal gesprochen haben oder als du auch mal bei einer Veranstaltung von uns mal einen Vortrag gehalten hast, da war das für viele eben noch sehr neu. Ja, also das bedeutet sozusagen, dass halt, da waren alle halt nur auf dem Thema CO2. Ich kann das ja von uns selber ja auch sagen. Nicht umsonst heißt unser Podcast ja CO2-neutral. Überhaupt noch nicht bei diesem Thema Biodiversität angekommen. Wie ist denn da so, wenn du da mal die Ist-Situation dir anschaust? Ja, hat sich das jetzt verbessert? Kommt das mehr an? Passiert da was? Oder wie nimmst du das wahr?
Also es hat sich auf jeden Fall was verändert. Ich glaube, ja, es hat einmal natürlich damit zu tun, dass es so ein bisschen politische Bewegungen gab. Also auch wenn das jetzt alles ja wieder ausgebremst und verlangsamt und was weiß ich wird, aber so ein Ansatz wie EU Green Deal oder Deforestation Law oder solche Geschichten, also Entwaldungsrichtlinie, das hat schon, also dass überhaupt diese Themen aufgerufen wurden, hat natürlich bei vielen Unternehmen die Köpfe hochgehen lassen. Vielleicht hat es auch was mit der Corona-Pandemie zu tun, weil man da ja gesehen hat, dass wenn die Natur irgendwie was macht, was wir, also oder wie schnell wir eigentlich unsere Wirtschafts- und Sozialsysteme quasi kollabieren können oder zum Anhalten gezwungen werden durch letzten Endes ja Eingriffe in die Natur. Also es gibt 30% aller Zoonosen, also Krankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen, haben ihren Ursprung in der Zerstörung tropischer Regenwälder. Also wenn wir nicht eine weitere Pandemie haben wollen, dann sollten wir uns alle mit dem Schutz tropischer Regenwälder beschäftigen. Also ich glaube, diese Komponenten haben eine Rolle gespielt. Und tatsächlich, seit wir das letzte Mal dann hier beide gesprochen haben im Podcast, hat sich da viel geändert. Also wir haben mit der Agentur auf lange auch über Unternehmen unterstützt bei anderen Nachhaltigkeitsthemen. Aber jetzt können wir ausschließlich uns auf das Thema Biodiversität fokussieren. Und wenn man sich anguckt, wer da in unserem Portfolio ist, dann sind es eben nicht so ein paar kleine Lebensmittelfirmen, sondern das sind große Konzerne. Also ich vertrete zum Beispiel das Thema Biodiversität im Sustainability Council der Volkswagen-Gruppe. Also wir sind da schon bei ganz, ganz großen Unternehmen angekommen. Und jetzt befinde ich mich da aber natürlich trotzdem vielleicht in ein bisschen so einer Blase, denn die Unternehmen, für die wir arbeiten, die sind alle auf uns zugekommen. Wir machen keine Kaltakquise, wir machen kein Marketing, wir schreiben nicht irgendwelche Unternehmen an, dass die doch mal von uns beraten werden sollten, sondern die kommen alle auf uns zu. Und wenn sie das machen, dann hat das natürlich bei ihnen schon irgendwie Klick gemacht. Das spiegelt also vielleicht nicht dann so die allgemeine Wirtschaft oder Situation in der Wirtschaft wider, wie viel da schon verstanden wurde von diesem Thema. Und natürlich darf man nicht verschweigen, dass durch die politische Entwicklung in den USA zum Beispiel es durchaus Unternehmen gibt, die sagen, puh, ein Glück, da brauchen wir uns jetzt mal nicht mehr so doll drum zu kümmern. Das ist ja jetzt gerade nicht mehr ganz oben auf der Agenda. Also ich sag mal so eine ganz banale Sache oder eben keine banale Sache. Also wo auf dieser Welt Wasser verfügbar ist, also Süßwasser, das entscheiden nicht die Wasserwerke irgendeiner Stadt oder eines Großkonzerns, das entscheiden alleine die Ökosysteme dieser Welt und zwar hauptsächlich die großen Waldblöcke. Und wenn wir uns angucken, wie viel Wasser jeder industrielle Prozess braucht, egal ob ich eine ChatGPT-Abfrage mache oder ein Auto baue oder Kartoffeln anpflanze, ich brauche für alles Wasser. Und die Verfügbarkeit von Wasser oder wenn wir uns Karten zum Beispiel angucken zur Wasserknappheit auf unserem Planeten, dann muss jedem Unternehmen klar sein, dass zum Beispiel viele Produktionsstandorte schon dadurch in Zukunft eigentlich nicht mehr bewirtschaftet werden können, weil diese Gebiete in absoluten Wassernotbereichen liegen. Und wenn wir das nicht, wenn wir weiter wirtschaften wollen, dann müssen wir sicherstellen, dass es überall, wo Menschen irgendwas machen, Trinkwasser gibt. Und das können wir eigentlich nur sicherstellen, indem wir, wie gesagt, die großen Waldblöcke der Erde und die großen Feuchtgebiete der Erde schützen. Und das ist natürlich für viele Unternehmen so ein bisschen diffus. Und das macht die Sache natürlich auch problematisch. Also wenn ich jetzt als Unternehmen sage, okay, dann gebe ich eben mal 10 Millionen in den Schutz von einem Ökosystem, dann bedeutet das ja nicht, dass mein Wasser, meine Wasserversorgung dann sicher ist. Ich habe die Wasserversorgung für irgendjemandem auf dem Planeten sicherer gemacht. Wenn alle sich beteiligen würden, dann wäre die Wasserversorgung für alle sichergestellt. Aber alle wollen sich ja in der Regel nicht so gerne beteiligen. Aber ich glaube, an diesen, das ist so eigentlich irgendwie ein banales Beispiel. Und daran erkennt man aber, also wenn Unternehmen jetzt alle sagen, nee, wir machen nichts, weil die anderen machen ja auch nichts, das bedeutet eigentlich nur, dass wir dann gemeinsam sehr, sehr schnell gegen die Wand fahren. Und wenn ich sage sehr, sehr schnell, dann ist das ja wirklich schnell. Also wenn wir uns angucken, Tipping Point des Amazonas-Regenwalds, der liegt ja wahrscheinlich nur noch wenige Jahre, allerhöchstens ein oder zwei Jahrzehnte entfernt. Und wenn dieses Ökosystem kippt, dann ja, gibt es weder industrielle Produktion noch landwirtschaftliche Produktion in Süd-, Mittel- und Nordamerika in der Art und Weise, wie wir das eigentlich immer kannten.
Das ist halt auf alle Fälle weiterhin, kann man immer nur dafür plädieren, dass das weiterhin top of mind oder dass das noch mehr top of mind halt irgendwie ist und dass es halt dann irgendwie auch dort allen Widrigkeiten zum Trotz, die wir ja natürlich auf der politischen Ebene haben und natürlich auch Themen, die immer wieder den Fokus verschieben und die halt auch immer wieder mehr Aufmerksamkeit erfordern, dass uns dieses Thema halt in irgendeiner Form halt irgendwie wiederum einhalten wird, ja.
Ja, wir wissen ja, dass in Europa sind 70% der Wirtschaftsleistung direkt oder indirekt abhängig von Leistung der Natur. Das heißt also, für jedes europäische Unternehmen ist die Natur der wichtigste Dienstleister. Und irgendwie müssen wir alle überlegen, wie wir diesen Dienstleister so ein bisschen bei Laune halten und wie wir sicherstellen, dass der nicht kollabiert, weil dann müssen wir logischerweise unsere Geschäfte zumachen.
Okay. Dann haben wir ja noch ein drittes Thema, das wir ja schon so ein bisschen angeteasert haben. Du bist ja halt neben deinen anderen Tätigkeiten ja auch noch, na, wie nennt man das, Kakaoanbauerin? Oder
Nee, ich bin ja Schokoladenproduzentin.
Womit du ja auch mal uns mal den Zusammenhang, was ich ja auch gerne immer weiter erzähle, warum Mücken ja doch nicht so blöd sind, in den Diskurs gebracht hast. Hast du jetzt einen Preis verliehen bekommen. Erzähl uns doch mal darüber ein bisschen was.
Genau, also Preisverleihung steht noch aus. Die Firma Perupuro, mit der wir also Kleinbauern einen Zugang zum europäischen Markt geben mit ihrem Kaffee und ihrem Kakao, aus dem wir eben sehr, sehr hochwertige Schokolade machen. Dieses kleine Unternehmen wird mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet am 4. oder 5. Dezember in Düsseldorf. Da freuen wir uns sehr, weil wir wirklich ja ein Mini-Unternehmen sind. Also unser Unternehmen besteht aus zwei Leuten und wir haben das Unternehmen gegründet, weil niemand diesen Kleinbauern in Peru, die eben Regenwald schützen, die demokratische Strukturen haben, die entwaldete Gebiete aufforsten, die eine der ältesten Kakaosorten der Erde erhalten. Niemand wollte denen einen fairen Preis für ihren Kakao bezahlen. Und deswegen haben wir sehr blauäugig dieses kleine Unternehmen gegründet vor 10 Jahren. Also damit sind wir schon erfolgreicher als 95% aller in Deutschland neu gegründeten Unternehmen. Die meisten verschwinden ja, glaube ich, innerhalb der ersten 5 Jahre wieder. Genau. Und da weiß ich jetzt nicht, wann unser Podcast hier gesendet wird, aber wenn man ein wirklich nachhaltiges Weihnachtsgeschenk sucht, privat oder für das Unternehmen, dann liegt man da bei unseren Schokoladen, unserem Kakao, unserem Kaffee absolut richtig. Also das kann man, glaube ich, wirklich sagen, das ist die einzige biodiversitätspositive Schokolade der Welt. Ohne unser Unternehmen würde es weniger Regenwald in der Region geben und es würde mehr zerstört werden. Es würde eben Kakao nicht in diesen Agroforstsystemen angebaut werden, sondern in Monokulturen. Und du hast ja schon gesagt, wir haben da schon öfter mal so kleinere gemeinsame Aktionen gemacht und auch nochmal echt Dank an den ersten FC St. Pauli. Die haben zum Beispiel uns da ein bisschen unterstützt bei Aufforstungsmaßnahmen in dieser Region, die wir unter anderem auch machen. Also da auch nochmal vielen Dank nach Hamburg.
Ja, alles klar. Ich habe nämlich gestern Essen getroffen und ich glaube, ihr werdet euch da wahrscheinlich auch in Düsseldorf wieder rumtreffen.
Sehr gut. Dann nehme ich mal Schokolade mit.
Ja, alles klar.
Ja, also unser Claim ist da so ein bisschen Regenwaldschutz durch Genuss. Was kann schöner sein? Man sitzt einfach auf dem Sofa, isst Schokolade und dadurch schützt man Regenwald. Also einfacher geht's eigentlich nicht.
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und man hat auch nochmal ein anderes Verhältnis zu den Mücken, weil die ja halt da für die Schokoladenproduktion überhaupt erstmal notwendig sind.
Genau, also ohne Mücke keine Schokolade. Zwei Arten von Bartmücken sind die wichtigsten Bestäuber von Kakao. Und das ist auch das Geheimnis, so ein bisschen diese Agroforstsysteme, die sind ja naturnahe Anbauflächen. Da fühlen sich die Mücken besonders wohl, mit dem Ergebnis, dass die Bestäubungsrate sehr, sehr hoch ist und dass man deshalb, obwohl man sehr wenig Kakaobäume hat und sehr viele andere Pflanzen, Bäume, man trotzdem besonders hohe Erträge erzielt.
Ja. Eine Frage habe ich noch. Du bist ja nun auch wirklich sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und hast ja bestimmt auch Menschen, die dich inspirieren. Also wenn du jetzt einfach mal guckst, sozusagen in der Nachhaltigkeitsbubble oder vielleicht auch darüber hinaus, wo sagst du, das sind jetzt irgendwie auch nochmal so coole Aspekte oder Menschen, wo du sagst, die bringen dich halt nochmal weiter oder da nimmst du auch mal wieder den Hörer in die Hand und tauschst dich mit den Menschen aus?
Also ich finde natürlich immer interessant, sozusagen an der Grenze, wenn ich an der Grenze meines Wissens oder meiner Kernkompetenz mit Leuten zu tun habe. Und also natürlich tausche ich mich super gerne mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zu diesem Thema aus, weil ich da ja immer viel lerne. Aber ich arbeite ja zum Beispiel auch mit Maria Furtwängler zusammen oder Eckart von Hirschhausen. Und das ist natürlich nochmal super interessant in diese andere Form von großer Öffentlichkeit mit diesem Thema zu kommen. Ich bin ganz, ganz großer Fan von zum Beispiel Mongabay. Das ist ja so eine journalistische Plattform, die das Thema journalistisch aufarbeitet. Finde ich super, eine super tolle Initiative und wünschte, wir hätten sowas auch in Deutschland. Und dann auch gerade im Vorfeld, auf diese Idee mit dem KI-Buch bin ich ja unter anderem gekommen, weil Freunde von mir eben in diesem Bereich arbeiten, teilweise als Wissenschaftler, aber teilweise auch, weil sie, also mein einer Freund, der hat in den USA eben ein Start-up gegründet, was dessen Idee eigentlich ist, eben mit KI Natur zu schützen und daraus aber das eben unternehmerisch zu machen. Und das ist auch jemand, der mich sehr inspiriert. Also das, ich würde sagen, Kommunikation in die breite Öffentlichkeit, journalistische Tätigkeit, Wissenschaft und diese Anwendung, diese KI-Startups, die eben zeigen, dass man mit diesem Thema Geld verdienen kann. Das sind, ja, da kenne ich 4, 5 Menschen, die mich da sehr inspirieren.
Ja, zu guter Letzt nochmal, vielleicht auch als kleines Wrap-up. Was würdest du denn sagen, was sollen die Zuhörer und Zuhörerinnen denn aus unserem Talk mitgenommen haben? Also was würdest du sagen, wenn du nochmal irgendwas unterstreichen möchtest oder ich vielleicht auch irgendwas nicht gefragt habe, was du aber gerne loswerden wolltest?
Also vielleicht haben ja welche zugehört, die schon super tief im Thema drin sind. Aber für alle, die noch nicht tief im Thema drin sind, dann wäre mein größter Erfolg, glaube ich, wenn ich die für das Thema begeistern könnte, wenn die mal einen Blick in eines der Bücher werfen, wenn die sich mal diesen Podcast anhören, wenn die Schokolade essen. Das würde mich sehr freuen und diesem Thema halt treu bleiben. Und du hast es ja schon gesagt, wir haben halt die Agentur. Also wenn jemand das Gefühl hat, er oder sie braucht Unterstützung bei dem Thema, sind wir mehr als bereit, da ins Gespräch zu gehen. Und ganz wichtig ist, ja, also vielleicht auch nochmal, um da die Fahne hochzuhalten, wir müssen irgendwie hinkriegen, das zu erhalten, was wir noch haben. Also alle Nature Restoration Ansätze, alle Aufforsterei etc., Nachzucht von irgendwelchen seltenen Tieren, das ist alles super, aber eigentlich muss immer Prio 1 sein, das zu erhalten, was noch da ist, weil wenn man mal sehr einfach formuliert, kann man sagen, Menschen können zwar Bäume pflanzen, aber Menschen können keinen Wald machen. Das kann nur die Natur. Und deswegen sollten wir nicht Wald kaputt machen und dann später denken, ach komm, da pflanzen wir wieder Bäume, dann haben wir das wieder repariert. Das können wir nämlich leider nicht.
Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist eben auch ein Thema, was ich auch mal mitgenommen hatte bei dir, dass man halt ja es einfach auch nicht schafft, auch nur ein Eimer Erde sozusagen halt in irgendeiner Form halt wiederherzustellen, sondern das ist...
Also wenn man sich Ökosystemleistung anguckt, die meisten von denen können wir gar nicht ersetzen, wie die Bereitstellung fruchtbarer Böden, andere Sachen oder eben zum Beispiel die Verteilung von Trinkwasser auf diesem Planeten, andere Sachen wie Wasser oder Luftfiltern wären extrem teuer. Dann gibt es so ein paar Sachen, die können wir dilettantisch, wie zum Beispiel Pflanzen künstlich bestäuben. Also wir sollten mal lieber die Natur machen lassen, was die Natur gut kann, können wir so lange schön auf dem Sofa liegen und lesen. Oder ein Podcast.
Oder Schokolade essen. Oder Podcast hören.
Genau, schöne Tasse Kaffee dazu und die Natur mal das machen lassen, was die am besten kann.
Ganz lieben Dank, Frauke. Es war sehr inspirierend. Ich freue mich halt auf dein Buch und ich muss auch sicherlich halt nochmal wieder ein paar Packungen Schokolade kaufen. Ganz lieben Dank.
Unbedingt, unbedingt. Genau, weil Preise allein helfen uns nicht. Wir brauchen auch Leute, die die Sachen kaufen. Weil sonst werden wir in Schönheit sterben. Das wollen wir ja auch nicht. Also ich danke dir sehr herzlich.
Alles klar. Danke dir.